NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. August 2001. Der Todestag des britischen Astronomen und Mathematikers Sir Fred Hoyle.
I learned the basic processes of mathematics, which are concerned with numbers.
Die Grundprozesse der Mathematik, die die Zahlen betreffen, lernte ich mit etwa 2,5 Jahren. Die erste Erinnerung aus meiner Kindheit, ich war da wohl 3,5, ist eine große Standuhr im Wohnzimmer und was die Leute Seltsames über deren Uhrzeit sagten. Wenn ich ins Bett musste, rief ich nach unten, wie spät ist es? Und hörte zum Beispiel 7:20. Dann grübelte ich, wo gab es eine Zahl 7:20? Ich kannte die 20 und die 7, aber keine Zahl mit nach mittendrin. Da schoss es mir plötzlich durch den Kopf. Es waren wirklich 2 Zahlen, 20 und 7. Und die eine gehörte womöglich zu dem einen Uhrzeiger und die zweite zum anderen. Das war meine erste Forschertat. Am nächsten Morgen sah ich, dass es stimmte. Meine früheste Erinnerung war dieser Kick, zum ersten Mal etwas entdeckt zu haben.
Der Astrophysiker Fred Hoyle, 1980, kurz vor seinem 65. Geburtstag. Der geborene Forscher und Entdecker. Dinge von Grund auf selbst herausfinden, allein mit eigenen Mitteln, der prägende Zug seiner Persönlichkeit.
Mit 5 Jahren kam ich in die Schule. Am Ende der ersten Woche marschierte ein 5-Jähriger zielstrebig aus dieser Schule. Er wollte nie wieder durch ihre Tore treten. Zwischen dem 5. und 9. Lebensjahr lag ich fast ständig im Clinch mit dem Schulsystem. Da mir klar war, ich würde mich nicht in ein geistiges Gefängnis einsperren lassen, schenkte mir meine Mutter das Vorschuljahr. Wichtiges gelernt wurde da eh nicht.
Stattdessen bringt er sich das Lesen selber bei, im Kino, mit den Untertiteln der Filme. Und darf sich endlich selbst eine Schule aussuchen.
Typisch Hoyle. Typisch für den 1915 im Ersten Weltkrieg geborenen Tuchhändlersohn. Warum den üblichen Weg gehen, wenn es andere gibt, für ihn bessere? Warum sich um Regeln scheren, wenn sie nur stören? Zäh und erfolgreich kämpft er um Schul- und Studienstipendien. Nach Niederlagen hängt er seine Ziele nur höher und schafft es 1933 ins prestigeträchtige Emmanuel College der Universität Cambridge. Der 18-Jährige will Atomphysiker werden, studiert aber Mathematik, weil er weiß, große Physiker wie Newton, Maxwell oder Dirac waren exzellente Mathematiker. Deshalb wählt Hoyle auch Paul Dirac, den Nobelpreisträger und extrem kontaktscheuen Star der Quantenphysik, zum Betreuer.
Ich hatte mächtig Glück 1938 bis 1939 als einer seiner wenigen Studenten, denn wir kamen gut miteinander aus. Ich behelligte ihn nicht und er behelligte mich nicht. Also alles bestens.
Im Alleingang schließt Hoyle als Bester in angewandter Mathematik ab, erringt Preise und weitere Stipendien. Doch als er im März 1939 erfährt, dass die gerade entdeckte Kernspaltung atomare Kettenreaktionen möglich macht, erkennt er sofort das mörderische Potenzial.
Ich dachte, wenn man damit eine Bombe bauen kann, dann tun es diese Narren auch. Damals schon sah ich den Weg, der nach Hiroshima führen würde. Und so beschloss ich, Schluss zu machen mit der Atomphysik.
Mit der irdischen. Denn Hoyle wechselt zur himmlischen, zur kosmischen Kernphysik. Mit ihr will er das Geheimnis des Sternenlebens lüften. Und tatsächlich wird er seine Spuren sozusagen quer durchs Universum hinterlassen.
Doch zunächst markiert Hitlers Einmarsch in Polen Anfang September 1939 einen weiteren Wendepunkt. Hoyle heiratet kurz entschlossen, bevor er zum Militär eingezogen wird. Tagsüber entwickelt seine junge Physikertruppe kriegswichtige Radartechnik für die englische Navy. Abends entflieht er mit 2 jüngeren Emigranten, Herman Bondi und Thomas Gold, in friedliche himmlische Sphären. Selbstbewusst bis unverschämt überschwemmt das Trio Infernal die Königlich-Astronomische Gesellschaft mit zum Teil fantastischen Ideen. Geschockt bremst das Astronomie-Establishment die Shooting Stars aus.
Nach dem Krieg wieder in Cambridge präsentieren die drei ihren größten Coup, einen neuen Kosmos. Und Hoyle wäre nicht Hoyle, stellte sein Modell nicht das schöne Bild vom Big Bang, vom Urknall auf den Kopf. Hoyle selbst hatte in einer Radiosendung höhnisch vom Big Bang, vom Riesenrums gesprochen. Doch das Schimpfwort avanciert zum Lieblingsbegriff der Astronomenmehrheit. Die behauptet, das Universum sei vor Milliarden Jahren wie in einer Explosion aus dem Nichts entstanden und dehne sich seither aus. Für den Kosmologen Hoyle und seine Anhänger bis heute eine Absurdität. Hans-Jörg Fahr, emeritierter Astrophysiker an der Uni Bonn.
Die meisten haben ihre Zweifel, was soll das denn gewesen sein, dieser Urknall? Wer soll ihn denn inszeniert haben? Und haben denn die Gesetze der Physik erst in diesem Moment begonnen und vorher nicht? Wenn vorher doch, dann muss man doch erklären, wie der Anfang überhaupt gestiftet worden sein kann.
Absolut grundsätzliche Fragen, bis heute ohne Antwort. Diese Schöpfungsgeschichte, die zielstrebig auf den Menschen als Krönung des Ganzen hinzulaufen scheint, riecht dem Querdenker Hoyle zu sehr nach Religion. Im Kosmos des Trios existiert der Mensch nur zufällig. Dafür gibt es Schöpfung immer und überall im Universum ihrer Steady-State-Theorie.
Die eigentlich eine Erklärung dafür bietet, dass ständig etwas geschieht im Kosmos, aber sich das große Bild des Kosmos dabei trotzdem nicht verändert.
Ein Film brachte die drei auf diese Idee. Sein Ende führt nämlich wieder auf den Anfang zurück.
Wir hatten uns einen Film angeschaut, Traum ohne Ende, und als wir herauskamen, sagte Tommy Gold, vielleicht ist das Universum wie dieser Film. Vielleicht ändert sich das Universum nie. So kamen wir zu folgendem Bild. Bei der Ausdehnung des Universums entstehen Lücken zwischen den Galaxien, den Milchstraßen, die wieder durch neue Galaxien gefüllt werden. Das geht einfach weiter. Neu war, wir hatten dieser bisher vagen Idee eine präzise mathematische Form gegeben.
Für das Establishment eine absolut inakzeptable Idee. War doch das Bild vom schöpferischen Urknall viel zu schön, um nicht wahr zu sein.
Leider erklärt der Big Bang nur den sichtbaren Teil des Universums, also wenige Prozent. Der Rest bleibt buchstäblich im Dunkeln. Als mysteriöse, dunkle Materie und dunkle Energie. Als Hoyle seine Steady-State-Theorie in einer Radioserie und einem Buch auch noch popularisiert, bezichtigen ihn viele Kollegen des Verrats an der Wissenschaft. Die geniale Forschungsarbeit des Astrophysikers beweist das Gegenteil, zum Beispiel bei der Frage, wie die Sterne genügend Kohlenstoff ausbrüten, den Grundstoff des Lebens.
Ohne diesen Kohlenstoff gäbe es keine Biochemie und kein Leben. Wie kommt also dieser Kohlenstoff zustande?
Frech fordert Hoyle die Experten mit einer Behauptung heraus, sie hätten eine bestimmte Resonanz übersehen, durch die massenhaft Kohlenstoff entsteht. William Fowler, ein damals mehr als überraschter Kollege am California Institute of Technology.
Er war schon öfter am Caltech gewesen, ich kannte ihn gut. Und da kam er eines Tages in unser Labor und fragte ohne Umschweife, gibt es beim Atomkern des Kohlenstoffs irgendeine unbekannte Eigenschaft? Es ging um Kohlenstoff, wie er in Ruß oder Kohle vorkommt, also sagten wir, nein, unseres Wissens nicht. Doch Fred bohrte weiter, fragte andere und überzeugte schließlich einen jungen Professor, mal genauer hinzuschauen.
Sie suchten also nach dem von mir vermuteten Resonanzmuster, regten Kohlenstoffatomkerne auf die richtige Weise an und da war er, der Zustand.
Der Kohlenstoff erst in Mengen produziert. Ein grandioser Triumph für Hoyles intuitives Verständnis der Sterne. Und er toppt ihn mit einem unglaublichen Rundumschlag.
Wie nämlich die Sterne in ihrer Lebenszeit aus den einfachsten Elementen Wasserstoff und Helium die anderen chemischen Elemente bis hin zum Eisen ausbrüten. und in ihrem Tod, einer gewaltigen Supernova-Explosion, auch noch die schwereren Elemente bis zum Uran zusammenschmieden und alles in den Weltraum schleudern. Baumaterial für neue Sterne, Planeten und alles Leben.
Jeder Schritt im Elementaufbau entspricht dabei einem Entwicklungsstadium der Sterne. Einer der Beteiligten.
Für mich ist es eine der großen astronomischen Entdeckungen aller Zeiten, zu verstehen, wie die chemischen Elemente erzeugt werden. Jahrhunderte haben wir über sie gerätselt und uns gefragt, woher sie kamen. Und nun wissen wir es.
Den Nobelpreis dafür erhält allerdings nur William Fowler. Hoyle geht leer aus. Warum? Weil er zu vielen Leuten auf die Füße trat, sich nicht anpassen wollte? William Fowler dazu.
Fred ist sein eigener Herr. Allgemeinen Konsens, etablierte Meinungen lehnt er ab. Er hat seine eigene Art, die Dinge zu betrachten, darüber nachzudenken und seine eigene Art, Probleme zu lösen.
Hoyle polarisiert und provoziert. Über Jahre dominiert seine Meinung die Astronomie. According to Hoyle, also Hoyles Meinung nach, wird zum geflügelten Wort. Sein 1966 gegründetes Institut für theoretische Astronomie erlangt Weltruf. Er wird geehrt und zum Ritter geschlagen, aber auch als Don Quixote belächelt und 1972 aus Cambridge geekelt. Tief verletzt und frustriert von Intrigen und Bürokratie kehrt er zu den Anfängen in seine Heimat Yorkshire zurück, ins melancholisch raue Bronte-Land.
Fern vom Universitätsbetrieb geht der Outsider mit der kantigen Statur eines englischen Schafzüchters wieder allein seine eigenen Wege, geißelt aus der Distanz das pervertierte Forschungssystem, als dessen Opfer er sich sieht.
I have come over the years more and more to the view that
über die Jahre bin ich immer mehr zur Ansicht gelangt, dass mit Ausnahme der Grundlagenphysik ein großer Teil der Naturwissenschaft wie Soziologie funktioniert und nicht wie Wissenschaft. Richtige Wissenschaft hält sich an Fakten, während ich mit Soziologie meine, sich an die eigenen Vorurteile zu halten.
Ein typischer Heulhammer, der die Misere aber auf den Punkt bringt, wie auch seine Analyse der Forschungsfinanzierung zeigt.
Wenn es um die Verteilung von öffentlichen Geldern geht, fließt das allermeiste in allgemein akzeptierte Projekte. Das aber sind nach meiner Definition die uninteressanten.
Geniale Einzelgänger wie Einstein oder er selbst haben da keine Chance. Erst recht nicht, wenn die Universitäten sich immer stärker über industrielle Auftragsforschung finanzieren müssen. Da diese Projekte letztlich den Interessen der Geldgeber verpflichtet sind, scheint wirklich freie Forschung kaum möglich. Aber auch in seinem selbstgewählten Exil verblüfft und verärgert der extrem belesene Musikliebhaber die Welt immer wieder mit manchmal fantastischen Ideen. Fast bis zu seinem Tod am 20. August 2001. Hans-Jörg Fahr.
Hoyle hat sich da oft vorgewagt in die Gebiete anderer hinein, aber es darf doch keine abgesteckten Domänen geben, wo andere nicht sich hineindenken dürften.
So spekuliert er, ob die Keime des Lebens wohl durch Kometen auf die Erde gekommen seien. Lange verlacht hat die Kometensonde Rosetta diese These des Querdenkers gerade erst unterstützt. Die fabelhafte Universalität der oft hochkontroversen Arbeiten Hoyles fasst William Fowler in einem Satz zusammen.
So to me, I think it's pretty clear, Fred Hoyle is a very great man. He's the Da Vinci of our time.
Für mich ist klar, Fred Hoyle ist ein wirklich großer Mann. Er ist der Da Vinci unserer Zeit.
Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an Sir Fred Hoyle, der am 20. August 2001 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.